Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt.
Guten Morgen. Geht's euch gut? Ja, ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Philipp Klein. Ich bin der Pastor hier in der Gemeindegründung. Ich habe euch ein Thema mitgebracht, worüber ich mich sehr freue, heute mit euch darüber zu reden, die Feinde des Evangeliums. Ich weiß nicht, was du so gedacht hast, als du das gelesen hast. Du hast gesagt, Philipp, jetzt spinnst du völlig. Über wen geht es jetzt irgendwie, um Moslems oder um Hindus oder bist du völlig abgedreht? Kannst doch nicht hetzen oder sowas? Nee, keine Angst, darum geht es überhaupt nicht, das würde ich niemals tun. Warum diese Predigt? Wer von euch hier war, als wir das letzte Mal Gottesdienst hier hatten, da habe ich gepredigt über das Thema Kirche wie Wölfe und Raben. Und es ging so darum, hey, wie wir bei aller Unterschiedlichkeit, die Menschen haben, bei unterschiedlichsten Charakteren, bei aller Unterschiedlichkeit in unseren Glaubenseinstellungen, Überzeugungen, wie man trotzdem als Kirche zusammenstehen kann und eine Einheit sein kann. So, das haben wir uns so angeschaut und dann habe ich Feedback bekommen nach der Predigt. Da kam jemand auf mich zu und hat gesagt, Philipp, aber bedeutet das jetzt, dass Sünde relativ ist? Gibt es jetzt keine Objektivität mehr? Oder jemand hat mir geschrieben, hey, ist das nicht völlig voll liberal, was du sagst? Ist das nicht voll liberale Theologie? Und da habe ich so gemerkt, oh, ich muss dann nochmal einen zweiten Teil anhängen. Ich muss das irgendwie nochmal vervollständigen. Und da bin ich ja immer froh drüber, wenn ihr mir Feedback gebt, weil ich ja auch weiß, die einen hören das so, die anderen hören das so. Aber ich ergänze das richtig gerne. Und wenn du die letzte Predigt verpasst hast, die Kirche wie Wölfe und Raben heißt sie, dann kannst du es gerne im Podcast nachhören. Aber ich sag mal so ganz kurz, so ganz grob, was wir uns letztes Mal angeschaut haben. Es ging ja darum, wie können wir miteinander umgehen, oder? So, wie können wir miteinander umgehen? Und ich hatte da so drei Prinzipien genannt. Und das erste Prinzip war, dass Heiligung ein lebenslanger Prozess ist. Also Heiligung beschreibt so in der christlichen Theologie den Prozess, wie ein Mensch sich verändert, nämlich Jesus immer ähnlicher wird. Und da habe ich gesagt, Leute, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass das ein lebenslanger Prozess ist. Und dass in diesem Prozess wir absolut in Augen voller Gnade aufeinander schauen müssen. Weil das bei jedem in unterschiedlicher Geschwindigkeit abläuft. Und unterschiedliche Prozesse sind. So, das war so das Erste. Das Zweite war, dass Veränderung immer zuerst bei mir beginnt. Das war diese Sache mit dem Balken und dem Stachel im Auge. Ja? Dass man zuerst immer vor seine eigenen Haustür kehren muss. Dass Veränderung immer zuerst bei mir beginnt, bevor ich irgendwie anfangen kann, an anderen Menschen herumzudoktern. Und das Dritte, dass auch so ein Prinzip, das war dieses Prinzip von diesem Götzenopferfleisch, dass die Starken immer Rücksicht nehmen auf die Schwachen. Das heißt, dass jemand, der irgendwie seit 30 Jahren mit Jesus unterwegs ist und fest im Glauben steht und schon echt viel begriffen hat, dass der hat die Aufgabe, rücksichtsvoll zu sein mit denen, die irgendwie noch ganz am Anfang auf ihrer Reise mit Jesus stehen. Und verständnisvoll zu sein. So, das war mal so ganz kurz zusammengefasst, aber wie gesagt, wenn du die volle Dröhnung haben willst, dann hör dir das nochmal im Podcast nach. So, und wir schauen uns jetzt an, die beiden Feinde des Evangeliums und kommen nachher nochmal drauf zu sprechen, wie das jetzt zusammengehört. Okay, also wir gucken uns das Evangelium an, ja, das, was Christen Evangelium nennen und wie es auf uns wirkt. Ja. Also heute geht es, also das war ja sehr praktisch, ne, aber heute geht es wirklich um gesunde Theologie. Ja, manchmal haben wir auch so Themen wie irgendwie Umgang mit Geld oder sowas, irgendwie sowas ganz Praktisches, wo du hier rausgehst und sagst, 1, 2, 3, das setze ich jetzt um oder so. Aber heute geht es wirklich um gesunde Theologie, die aber die Grundlage für jede gesunde Praxis sein muss. Okay, das Evangelium. Was ist das pure Evangelium? Ich gebe dir jetzt eine Minute Zeit, dass du deinem Nachbarn einmal erklärst, oder vor dir, hinter dir, wie du bisher in deinem Leben die Botschaft des Evangeliums, vielleicht ist es auch ganz neu für dich, dann sage ich mal so die Kernlehre des Christentums oder sowas, wie würdest du das deinem Nachbarn erklären? Und nicht wie würdest du, sondern wie erklärst du das jetzt deinem Nachbarn? Mach mal, in einer Minute, was ist so die Kernbotschaft? Ich sage euch jetzt mal, wie ich das sagen würde, Und ihr könnt ja mal überlegen, hey, hätte ich das so erklärt oder habe ich das so erklärt? Okay? Das erste Wichtige ist, das Evangelium ist eine gute Nachricht und nicht bloß irgendwie so ein guter Rat. Und das Evangelium stellt nicht heraus, was wir leisten müssen, sondern was Gott durch den stellvertretenden Tod von Jesus am Kreuz und seine Auferstehung für uns getan hat. Wenn man so überlegt, wie kann man das so sagen, zusammenfassen? Es gibt so ein paar Bibelverse, die so das so auf den Punkt bringen. Und der bekannteste ist wohl auch gleichzeitig der bekannteste Bibelvers auf der ganzen Welt, nämlich Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, dass jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Das ist sowas, haben sich schon ganze Gemeinden danach benannt, ne? Hannover 3,16 ist so eine Gemeinde, die wir gut kennen. Also sagen wir, das ist doch die Zusammenfassung des Evangeliums schlechthin. So. Es gibt auch noch andere Bibelverse. Ich möchte euch einmal zeigen, das ist 1. Korinther 15, Vers 3 bis 4, wo Paulus schreibt, zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Also das Wichtigste, Jesus ist für unsere Schuld gestorben und er ist begraben worden und er ist wieder auferstanden. Das ist das Wichtigste. Oder, habe ich mal aus dem Buch rausgenommen, Jesus Christus lebte das gottgefällige Leben, das wir hätten leben sollen und er starb am Kreuz den Tod, den wir als Konsequenz unserer Sünden hätten sterben müssen. Das ist das. Die Botschaft des Evangeliums mal richtig gut auf den Punkt gebracht. Und dann durch die Auferweckung bestätigt Gott, dass das, was Jesus getan hat am Kreuz, dass das wirklich effektiv ist. Durch die Auferstehung bestätigt Gott, hey, Jesus ist wirklich der verheißene Retter. Er hat wirklich die vollkommene Vergebung der Sünden bewirkt und der Tod ist jetzt für ein für alle Mal besiegt und auch dir steht der Weg ins ewige Leben offen. Das ist das pure Evangelium. Und alles, was jetzt kommt, das sind einfach nur noch Schlussfolgerungen, die sich daraus ergeben, aus dieser zentralen Botschaft, dass die Menschen, also die Schlussfolgerung, dass die Menschen, die an Jesus glauben, ihm vertrauen, dass wir so Anteil haben an seinem Tod und dass wir so die Gerechtigkeit, dass wir Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen, dass wir Anteil haben an seiner Auferstehung und dass wir so auch einen Platz in der himmlischen Welt haben. Und dass wir durch die Gnade eine wiederhergestellte Beziehung zu Gott haben, völlig unabhängig von unserer eigenen Leistung. Oder dass wir adoptiert sind in eine neue Familie hinein, mit neuen Werten und eine neue Identität bekommen. Aber das Evangelium ist nicht da fertig. Manchmal hören wir da ja auf, ja, so da, wo es um mir geht, sondern die Auswirkungen des Evangeliums, die sind noch viel, viel größer. Sie betreffen die ganze Schöpfung. Das ist eine ganz ausgedehnte Dimension. Nämlich, dass Jesus ein zweites Mal kommen wird, um diese Welt zu richten. Dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Und dass die zerstörerischen Folgen des Sündenfalls rückgängig gemacht werden. Dass der Tod endgültig besiegt sein wird. Und die Auswirkungen davon, dass unser Leben ganz neu geworden ist und wir jetzt mit neuer Hingabe leben können. Dass nicht nur meine Haltungen verändert werden, sondern auch meine Handlungen. Dass wir von innen heraus durch den Heiligen Geist verändert werden. Das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft von Jesus. Das pure Evangelium mit seinen Auswirkungen. Und wer darüber nicht ins Staunen kommt, weiß auch nicht. Ich kann nur mal von vorne anfangen. Ja. Aber das ist das Evangelium von Jesus, was die Weltgeschichte und ihren Lauf für immer verändert hat. Es ist gewaltig, es ist Kraft Gottes, sagt Paulus mal. Aber dieses Evangelium hat Feinde. Genau diese Botschaft hat Feinde, die uns dieses Evangelium immer wieder madig machen wollen. Tertullian, Kirchenvater, hat mal gesagt, so wie Jesus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde, wird das Evangelium auf ewig zwischen zwei Irrtümern gekreuzigt. So auf Tertullian zurückgehen. So wie Jesus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde, wird das Evangelium auf ewig zwischen zwei Irrtümern gekreuzigt. Welche sind es? Ist es auf der einen Seite eine Gesetzlichkeit und Religiosität und auf der anderen Seite Relativismus und Religionslosigkeit. gucken uns das gleich genauer an, aber Tertullian sagt, so das sind die Irrtümer und dazwischen hängt irgendwie immer das Evangelium. Dabei ist das Evangelium etwas ganz anderes. Es ist nicht irgendwie was Austariertes irgendwie zwischen diesen beiden Polen, sondern es ist etwas ganz anderes. So, und das gucken wir uns jetzt nochmal an. Diese Irrtümer und was sie mit uns machen und warum es so wichtig ist, das zu entlarven und was das dann in der Praxis bedeutet. Also, ich habe euch hier mal was mitgebracht, okay? Seht ihr das? Das ist Hans, okay? Eine Hanswurst sozusagen, nein. Es ist ein ganz normaler Mensch, okay? Das ist einfach so ein Mensch, so wie er vielleicht Jesus irgendwie mal kennenlernt, so, okay? Mit Grünzeug dran, irgendwie, mit so einfach so, das, wie das Leben ihn halt geformt und geprägt hat, okay? Ja, also da ist irgendwie noch Rinde und man sieht hier, ne? Die Jahresringe und irgendwie so natürlich gewachsen. Und am Schluss ist da einfach dieser Hans rausgekommen. So wie er ist und leibt und lebt. So. Und jetzt kommt die Gesetzlichkeit und die Religiosität. Ja? Also der eine Irrtum des Evangeliums. Und der sagt nämlich, ich vergleiche das mal so ein bisschen, das ist so ein bisschen vielleicht so die Hacktaktik. Okay? Ja, Markus hat schon Angst, ne? Was macht der Philipp jetzt? Fängt er jetzt an, Beile zu werfen oder so? Ich nenne das mal so, die Hacktaktik, die Gesetzlichkeit, die sagt immer wieder so, ja, schau mal, lieber Hans, jetzt müssen wir mal ein bisschen wachrütteln. Das ist zwar genau, Jesus ist zwar gestorben am Kreuz und er hat dir auch deine Schuld vergeben, aber weißt du was, lieber Hans, jetzt kommt's auf dich an. Du musst dich schön anstrengen. Du musst das, was Jesus begonnen hat, das musst du jetzt zu Ende führen und du musst ein heiliges und ein gottgefälliges Leben führen, um wirklich erlöst zu werden, okay? Also, so ein bisschen so ein, pass doch mal auf, so, ja, das ist so. Und die scheinbar gute Nachricht da drin steckt so, ist, Gott vergibt dir deine Schuld, aber jetzt liegt es an dir. Und da steigen wir dann als leistungsorientierte Menschen gerne mit ein und sagen, oh, das ist ja super. Gut, dass ich auch noch was dazu beitragen kann. Da muss ich mich nicht so schlecht fühlen, wenn ich irgendwann im Himmel stehe und Jesus wirklich für alles danken muss. Ich kann ja auch noch ein bisschen was dazu beitragen. So, das ist so das Versprechen, was dahinter steht. Und die Beziehung zu Gott, die entscheidet sich auch nicht nur anhand von Gottes Gnade, sondern kommt immer darauf an, wie ich lebe und was ich tue. Und je nachdem, wie ich lebe und was ich tue, das entscheidet über die Qualität zu Gottes Beziehung. Und wenn ich das Möglichste tue, um Gottes Maßstäbe zu erfüllen, dann wird er mich annehmen. Und dann passt es. Du musst Gott zufriedenstellen. Ja, das ist so das Gefühl. Das ist so die Hacktaktik. Ich würde jetzt gerne so richtig draufballern. Ja? Um mal zu zeigen, was mit einem Menschen passiert, der sich so dieser Gesetzlichkeit sein Leben lang ausliefert. Weil ich glaube und ich habe es erlebt, dass das absolut ungesund ist. Und dass das wirklich dazu führt, dass Menschen wie so gespalten werden am Schluss. Ja, wohin führt das? Anstelle von fröhlicher Jesus-Nachfolge landen wir in so einem gesetzlichen Kampf. Und es führt auch dazu, dass wir so gespaltene Menschen sind. Ja, dann gibt es nämlich die einen, die vielleicht nur irgendwie was darstellen, ohne im Herzen wirklich verändert zu sein. Oder dann gibt es die anderen, die es vielleicht wirklich packen und voll religiös und fromm sind und so selbstdiszipliniert und sich selber gut erziehen und das auch vielleicht noch gerne zur Schau stellen. Und dann gibt es andere, die nur ständig um ihr Versagen kreisen, ständig bedrückt sind, jedes Mal, wenn sie wieder irgendwie einen Fehler machen, wenn sie wieder irgendwie scheitern in einem Punkt und sich nur um ihre Fehler drehen und nur in Angst leben, dass sie nicht gut genug sind, um wirklich gerettet zu sein am Schluss. Und ich will dich fragen, kennst du das? Hast du so welche Gedanken? Bist du so geprägt vielleicht? Hast du das manchmal? Dass du zu Hause sitzt und denkst, boah, vielleicht reicht es wirklich nicht aus, was Jesus getan hat. Bin ich wirklich gut genug? Ja, und dann spürst du vielleicht, wie so jemand klopft bei dir. Wie es kommt und sagt, hey, hier. Pass mal auf, was du machst. Mit dem, was Gott dir geschenkt hat. Kennst du das? Ich kenne das gut. War mein größter Glaubenskampf und mit größten Glaubenszweifel hatte ich genau wegen diesem Thema. War ein Riesen-Act für mich, da irgendwie einen Weg rauszufinden. Aus diesem Denken, weil es so tief drin gesteckt hat. Ja? Also das ist so die Hacktaktik. Kennst du das? Richtig, da kommen wir gleich zu. Danke. Genau, die den Weg, ja, genau. So, das ist jetzt mal das eine, die Gesetzlichkeit, die Religiosität. Jetzt kommt, sagt Tertullian, steht auf der anderen Seite der Relativismus, die Religionslosigkeit, okay? So, und beim Relativismus, bei der Religionslosigkeit, da steht so im Vordergrund, dass es so ein heiliges und an Gottes Geboten orientiertes Leben gar nicht nötig ist. Warum? Gott liebt sowieso jeden Menschen, so wie er ist. Und ich habe das mal, ich nenne das mal so nicht die Hacktaktik, sondern ich nenne das mal so die Verschleierungstaktik, okay? Also die Verschleierungstaktik sagt so, Mensch, schau mal an, lieber Hans, also jetzt mach dir doch mal keine Sorgen darum, wie du so bist. Das wird schon wieder. Das ist, Gott liebt sowieso jeden Menschen genauso, wie er ist. Du kannst niemals ihn irgendwie verlieren. Und schau mal, da muss das, was in der Bibel steht, das ist ja sowieso ein bisschen von vorgestern. Das müssen wir alles nicht so ernst nehmen. Und das ist sowieso so oft falsch verstanden worden. Und lies einfach die Bibel und dann guckst du mal, was passiert, was so das Beste für dich ist, was dich anspricht. Jeder pickt sich so ein bisschen was raus. So die Verschleierungstaktik. Und die scheinbar gute Nachricht da drin ist, Gott liebt dich und du kannst machen, was du willst. Die scheinbar gute Nachricht. Und Gott, du kannst mit Gott in Beziehung leben, ohne dich um seinen Willen zu kümmern. Weil das ist eh nur zweitrangig. Wohin führt das? Wohin führt das, wenn Menschen so unterwegs sind? Ich glaube, dass dahin führt, dass am Ende des Tages so eine gesunde Ehrfurcht vor Gott verloren geht. Und dass so ein Respekt vor Gott und seinem Wort eher in den Hintergrund rückt. Man pickt sich aus der Bibel eher so raus, was einem selber passt. Oder man stellt sich selbst darüber und sagt, ich habe hier die Deutungshoheit und ich lege selbst aus, was das für mein Leben bedeutet. Und jeder, der das anders sieht in der Gemeinde, der wird dann schnell gesagt, so ein Pharisäer. Achso, so ein Pharisäer. Jeder, der das anders sieht, so ein Pharisäer. So, ja. Und ich glaube, dass wenn man so unterwegs ist als Kirche, eine ganz schlimme Atmosphäre entsteht, wo es nur noch irgendwie um den Individualismus geht, um so eine religiöse Selbstverwirklichung. Und das Schlimme ist, dass diese Message so, hey, du bist okay, wie du bist, bleib so, wie du bist, ist ja sowieso das Bekloppste, was Leute sich gegenseitig wünschen können, Gottes Zielsetzung mit uns völlig überlagert. Gottes Zielsetzung mit uns. Dass er uns in die Gemeinde gestellt hat, damit wir gemeinsam in der Kraft des Heiligen Geistes den Kampf gegen die Sünde noch viel effektiver führen können, als wir das irgendwie alleine könnten. Es überlagert Gottes Zielsetzung. Oder Dietrich Bonhoeffer, genau das, er ist ein evangelischer, ganz bekannter Theologe im Dritten Reich, Nazis, und er hat gesagt, genau das, und dann hat er billige Gnade genannt. Das ist doch billige Gnade, wo Veränderung im Leben, also wo es keine Veränderung im Leben gibt. So, ja. Und die Beobachtung ist, die jetzt viele Theologen haben, und der Tertullian sagt, dass viele Christen in ihrem Leben immer von einer Seite auf die andere schwenken oder ganze Kirchen, dass es immer wieder so Pendelbewegungen gibt. Ja, dass irgendwie sagt, boah, ich bin so gesetzlich groß geworden und das Gegenmittel wird scheinbar gesucht, so in dem. Oder ich hab das voll erlebt, bin irgendwie in der Kirche groß geworden, wo die Bibel überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, wo jeder gemacht hat, was er wollte. Und oft landet man dann in so einer sturen Gesetzlichkeit. Das habe ich auch oft erlebt. So, und ständig gibt es diese Pendelbewegung. Aber was ist das Evangelium? Ich glaube, das Evangelium, worüber ich vorhin gesprochen habe, geht einen ganz anderen Weg. Das Evangelium verändert unser Denken, Fühlen, Reden und Handeln im tiefsten Kern unseres Seins. Und Paulus nennt die Gnade Gottes als ultimatives Mittel, uns Jesus immer ähnlicher zu machen. Er nennt die Gnade Gottes. Und ich habe euch mal zwei Texte mitgebracht, die ich saugut finde, die einen ganz hohen pädagogischen Wert haben, wie Gott mit uns umgeht. Wenn das Evangelium uns verändert. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Denn In Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Und sie erzieht uns. Das schreibt Paulus, einen Titus, der irgendwo auf Kreta hockt und sich Gedanken darüber macht, wie kriege ich diese Heiden, die nichts vom Evangelium wissen, die nichts vom christlichen Glauben wissen, ja, diese Inselbewohner, ja, was muss passieren, dass sie Jesus erkennen und dass sie ein anderes Leben führen, dass sie wirklich ihr Lifestyle anders wird, dass ihre Gewohnheiten anders werden, ihre Handlungen, dass ihre Haltungen. Darüber macht Titus sich Gedanken. Und Paulus schreibt denen, die Gnade Gottes erzieht uns. Okay? Also im Evangelium kommt beides zusammen. Da kommt diese unglaublich große Liebe, diese große Gnade Gottes. Und diese Gnade Gottes hat Auswirkungen in unserem Leben, weil das schreibt Paulus da ja auch. Ja, er schreibt dazu, dass es dazu bringt, sich von Gottlosigkeit, von Begierden abzuwenden und sowas. Ja, dass wir verantwortungsbewusst leben können. Dahin erzieht uns die Gnade Gottes und nicht Mr. Hackig drauf. Okay? Und das ist ein gewaltiger, ein riesiger Unterschied. Und Titus sollte begreifen, dass nur dieses Evangelium die Kraft hat, Menschen wirklich zu verändern. Es ist Gottes Erziehungsmittel der Wahl. Nicht Druck zu machen, sondern uns zu erziehen durch seine Gnade. Das ist Gottes Erziehungsmittel der Wahl. Petrus schreibt es sehr ähnlich. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus, okay? Nicht richtet euch ganz auf eure Disziplin aus, auf eure Selbstverwirklichung, auf das, was ihr schaffen könnt, sondern richtet euch aus auf Jesus Christus und lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid, okay? Also richtet euch auf und das hat Folgen für mein Leben, dass wir wachsam sind, besonnen zu sein und dass die Hoffnung völlig, also setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die ich erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Und das ist ja auch schön, dass Jesus uns seine Gnade nicht nur gezeigt hat, dass er am Kreuz gestorben ist, sondern es wird diesen Moment kommen, wenn Jesus wiederkommt, in seiner Herrlichkeit erscheinen wird. Und was wird er uns zeigen? Seine Gnade. Und jetzt passiert aber wieder was. Richtet euch als gehorsame Kinder nicht mehr nach eigensüchtigen Wünschen aus, jener frühen Zeit, also nicht mehr eigensüchtig unterwegs zu sein. Das passiert nämlich nur, wenn man in der Zeit, wo man nichts von Jesus wusste, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Also Paulus und Petrus, die kriegen das zusammen, dass wir völlig ausgerichtet sind auf Jesus und auf seine Gnade und ein verändertes Leben zur Folge hat. Versteht ihr das? Die kriegen das zusammen. Und die Feinde des Evangeliums machen genau das auseinander. Also wir brauchen Gottes Gebote. Wir müssen wissen, wo es lang geht. Ja? Wir brauchen das Alte Testament, um zu wissen, was Ethik ist, um zu wissen, wie Gott tickt. Wir brauchen auch die Bergpredigt, um zu wissen, wie Jesus das Alte Testament ausgelegt hat. Aber echte geistliche Veränderungsprozesse finden nicht in erster Linie dort statt, wo man sich wiederholt mit der Härte des Gesetzes, mit Regeln und Forderungen konfrontiert. Warum? Weil das führt im besten Fall zu kurzfristigen und äußerlichen, oberflächlichen Veränderungen, zu Freudlosigkeit, zu Trostlosigkeit, zu so einem bedrückten Christsein, zu einem Krampf. Aber was wir doch echt brauchen, ist anhaltende Erneuerung. Und die Qualität unseres Lebens mit Christus steigt dort, wo wir dankbar, liebevoll auf Gottes Gnade reagieren. Und darum ist meine Frage an dich, wie reagierst du auf Gottes Gnade? Wie hast du bisher in deinem Leben auf Gottes Gnade reagiert? Eher so gesetzlich, so gesagt hast, ich führe das alleine weiter? Oder so eher so, ist wurscht, wie es weitergeht, Gottes Gnade ist ja eh da. Beides falsche Reaktion. Wie hast du auf Gottes Gnade reagiert? Wie reagierst du in deinem Alltag auf Gottes Gnade? Bist du bereit, dir von Gott ins Leben reden zu lassen, weil er alles für dich getan hat? Oder fällst du auf einer Seite vom Pferd? Timothy Keller hat dazu mal ein ganz bekanntes Zitat gemacht, was so beide Pole zusammenbringt. Hat man gesagt, Also es ist wirklich super Zitat. Das ist auch richtig bekannt, haben vielleicht auch manche von euch schon gehört. Es ist sehr, ein sehr, sehr cooler Satz. Auf Englisch ist es noch viel besser, aber ich bin von Natur aus so sündhaft und schlecht, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Das sagt er. Das ist doch mal ein Eingeständnis. Ich sag mal, das kommt dem modernen Mensch eher schwer über die Lippen. Ja? Weil wir eher so unter, also meine Generation und Generation Z und Alpha ist ja eher so, hey, chill mal, alles gut, wie du bist. Passt schon. So. Und Timothy Keller, weißt du was? Also, du bist von Natur aus so sündhaft und schlecht, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Und wenn du das nicht denkst, ja, dann ist das genau das Zeichen dafür, dass du es wirklich bist. Und dann sagt er aber, das ist der eine Pol und der andere, aber ich bin in Christus angenommener und geliebter, als ich es je zu hoffen gewagt hätte. Also beides ist viel krasser, als ich mir das irgendwie ausmalen kann. Ich wurde sehr inspiriert für diese Predigt durch dieses Buch Gemeinde mit Mission. Das lesen wir gerade im Gemeinderat zusammen. Zwei Professoren haben das geschrieben, bei dem einen habe ich sogar studiert. Zwei praktische Theologen, die sich Gedanken darüber machen, ja, wie zum Beispiel Kirche sich gesund entwickeln kann und wie Kirche heute in Deutschland sein kann, dass sie wächst und nicht schrumpft und was dazugehört, wie gesunde Kirche aussehen kann. Und die haben, in diesem Zusammenhang haben sie ein Zitat von Spurgeon drin. Spurgeon war ein englischer Prediger, super bekannter Kerl, auch ganz, unglaublich, was der so gemacht hat. Also. Und jetzt hör mal zu, ich habe das jetzt nicht abgetippt, aber es ist wirklich, da ist mir echt warm geworden ums Herz, als ich das gelesen habe. Kannst gerne die Augen schließen oder einfach einmal konzentriert zuhören. Als ich Gott noch als Tyrannen betrachtete, hielt ich meine Sünden für eine Bagatelle. Aber als ich ihn als Vater kennenlernte, trauerte ich darüber, dass ich mich überhaupt jemals gegen ihn aufgelehnt hatte. Wenn ich das Gefühl hatte, Gott und sein Gesetz sei hart, da fand ich es einfach zu sündigen. Aber wenn ich vor Augen hatte, wie freundlich, gütig und überfließend barmherzig Gott ist, da schlug ich mir an die Brust und dachte, wie konnte ich nur jemals gegen den rebellieren, der mich so sehr geliebt hat und mein Bestes will. Hat Spurgeon gesagt. Wie konnte ich nur jemals, wer die Gnade Gottes erkennt, ich glaube, der redet genau so. Da findet keine Hacktaktik statt. Da findet keine Verharmlosung statt. Da findet Überwältigung statt. Und das hat Spurgeon erlebt. Und ich finde das ist so für mich der Inbegriff von gesunder Glaubensentwicklung. Weder irgendeine Beliebigkeit noch irgendeine Gesetzlichkeit. So verändert uns das Evangelium. Die Folge davon ist für dich persönlich, aber auch für uns alle, dass wir liebevoller werden. Warum? Weil wir uns bedingungslos geliebt wissen. Wissen wir, ich kann auch lieben. Jesus hat seine Feinde bedingungslos geliebt. Und weil er es vorgemacht hat, kann ich ihn nachmachen. Ich kann selbstloser werden. Jesus hat sich selbst erniedrigt. Er hat sich selbst erniedrigt. Und gezeigt, hey, es geht nicht nur um mich. Das Evangelium bringt mich dahin, dass ich mich nicht nur um mich drehen muss. Ich werde barmherziger. Es war ja nicht meine Leistung, die mich errettet hat, sondern Jesus alleine hat es vollbracht für mich. Das macht mich doch barmherzig mit mir selber und mit anderen Menschen. Sowieso auch demütiger und auch mutiger, weil Gott mir jetzt zur Seite steht. Das gibt mir so richtig Rückgrat. Ich habe ja lange Jugendarbeit gemacht und habe immer wieder versucht zu vermitteln, hey, wenn du mit Gott unterwegs bist, du wirst wirklich zu einem mutigen Menschen. Du weißt, da steht jemand zu dir und nimmt dich an, so wie du bist, ganz bedingungslos. Das macht doch Mut. Du wirst fröhlicher, ehrfürchtiger, du wirst auch großzügiger, weil das, was Jesus dir geschenkt hat, du zu einem schenkenden Menschen wirst. Du wirst verändert. So, und jetzt gibt es die Leute, glaube ich, die dann immer vielleicht noch denken und sagen, ja, aber das ist ja gut und die Gnade Gottes, die feiern, aber wie funktioniert das jetzt immer noch so im Miteinander? Und darum ging die letzte Predigt, wo ich vor Weihnachten drüber gepredigt habe, wie das jetzt im Konkreten miteinander aussieht. Das kannst du gerne nachhören. Und dann kannst du vielleicht immer noch sagen, aber was ist, wir müssen uns doch auch irgendwie mal was gegenseitig sagen dürfen. Das höre ich immer wieder. Also so dieses, hey, aber man muss doch mal was sagen dürfen, wenn ein Mensch irgendwie links oder rechts völlig über die Stränge schlägt und irgendwie daneben haut, so, ja, mit seinem Leben. Man muss doch irgendwie was sagen dürfen. Und dann sage ich, ja, natürlich müssen wir uns auch mal was sagen dürfen gegenseitig, oder? Also ich bin ja froh, dass meine Eltern mir auch immer wieder Sachen gesagt haben. Aber überleg mal selbst, in welcher Atmosphäre oder in welcher Beziehung Feedback oder irgendwie Verhaltenskritik stattfinden muss. Also ich würde doch schwer davon ausgehen, dass jeder von uns ganz schwer daran ist, negatives Feedback anzunehmen, oder? Das ist, Hand aufs Herz, da sind wir doch alle nicht Profis drin, wenn uns irgendwie jemand mal so richtig sagt, wo wir was falsch gemacht haben oder so. Wir brauchen das, das muss ja immer sowas von eingebettet sein, in erstmal 10 gute Sachen sagen, dann eine schlechte und so. Das ist so die, sagen wir mal, so Feedback-Regeln, ne? Übertrieben gesagt. Aber da merken wir ja, was unsere Seele manchmal braucht. Und darum ist es so wichtig, als Kirche Gemeinschaft zu leben. Deswegen ist es so wichtig, dass du Leute hier hast, mit denen du unterwegs bist. Dass du Teil einer Kleingruppe bist, Teil der jungen Erwachsenenarbeit. Menschen, die dich kennen und die dir dann auch mal wirklich irgendwie was sagen dürfen. Ja. Mit was für einem Herz tun wir das? Wisst ihr, aber zum Schluss, um das mal ganz krass zu veranschaulichen, was passiert, wenn wir es nicht tun? Ich sitze jeden zweiten Samstag oder fast jeden Samstag sitze ich manchmal zum Arbeiten bei uns im Stadtteil in der Bäckerei. Okay? Und das ist so ein bisschen, ich muss dann immer an irgendwelche Filme denken, die irgendwie über irgendeinen Kaff gedreht sind, wo immer in der Bäckerei dieselben 2, 3 Nasen sitzen und sobald ein Fremder reinkommt, gucken ihn alle an. So. Also ich sitze da in dieser Bäckerei und es ist wirklich so, es ist immer dieselbe Verkäuferin. Und da sitzt immer noch dieselbe ältere Dame und ich. So, wir sitzen immer ein bisschen auseinander und ich sitze da meistens am Computer und arbeite und trinke da meinen Kaffee. Ich kann mich da einfach gut konzentrieren. Aber diese ältere Dame, die sitzt da immer und die hat nichts Besseres zu tun, als 3 Stunden in diesem Café zu sitzen und sich über andere Menschen aufzuregen. Darüber, wie die einparken, dass die nicht richtig Deutsch reden, dass die ihren Kaffee verschütten. Und dann guckt sie schon, wenn draußen ist der Parkplatz, dann guckt sie immer schon. Und wenn dann jemand falsch einparkt, dann sagt sie, oh, was ist mit dem denn los? Kann er nicht einparken? Und dann redet sie halt immer mit der Verkäuferin. Die Verkäuferin hat eigentlich auch nicht wirklich Bock drauf und so. Und so, und wenn die Leute, auch wenn Leute im Café sitzen und dann guckt sie immer so und dann macht sie immer. Also, ja. Und wirklich, also gestern war fast der Punkt, wo ich gedacht habe, boah, ich muss mal was sagen, ey, das geht mir so, das nervt mich so, es geht mir so gegen Strich, ja, also es ist so einfach, es ist ja viel einfacher, sich nur um die Fehler und Probleme anderer Menschen zu drehen, gell? Und man merkt nicht, wenn man das immer macht, wie sehr man innerlich verfault, so, und echt zu so einem unangenehmen Menschen wird. Und das ist mir so ein bisschen, also geht schon seit Monaten so, ja, seit Monaten so. Und das ist mir innerlich so ein Bild geworden, was im Extremen passieren kann. Also wir brauchen einander, auf jeden Fall. Aber das muss eingebettet sein in einer guten Beziehung. So. Genau. Das ist Kultur, die wir prägen miteinander. Und das Letzte ist, Gott kann uns sehr wohl erziehen. Gott kann uns sehr wohl erziehen. Er tut es immer durch seine Gnade so. Aber zumindest ich habe erlebt, das war nicht am Anfang meines Glaubenslebens, das war am Ende meines Theologiestudiums, dass Gott auch mal richtig hart sein konnte zu mir. Ja, also im Hebräerbrief ganz deutlich, ne, wer seinen Sohn liebt, den züchtigt er und das ist auf Gott bezogen. Das ist auf Gott bezogen. Also ne, wenn Gott dich wirklich liebt und hinter dir her ist und da gibt es Themen in deinem Leben, die du nicht aufräumst, die auch andere Menschen, wo du vielleicht echt blind für bist, dann hat Gott echt verschiedene Mittel, um dich auf Dinge hinzuweisen. Und das kann auch mal wehtun. Das kann auch mal hart sein, wenn Gott das tut. Aber am Ende werde ich weder in der Gesetzlichkeit landen, noch in der Beliebigkeit, sondern ich werde bei ihm landen. Und seine Gnade wird mir immer schöner werden dadurch. So war es zumindest bei mir. Und das war der erwähnte Glaubenskampf, den ich mal hatte, am Ende meines Theologiestudiums, wo mir auf einmal so viele Sachen bewusst geworden sind, die ich falsch gemacht habe, ganz konkrete Sachen, vor allem im Umgang mit Frauen, und ich wie innerlich auf diese Gesetzlichkeit abgedriftet bin und dachte, ey, so, ich hab's verspielt. Das war mein Gedanke. Und ich hatte monatelang, konnte ich nicht richtig schlafen, hatte Glaubenszweifel ohne Ende, hatte Ängste, bin nachts wach geworden, schweißgebadet, und gedacht, ey, ich hab's verschissen bei Gott. Da komme ich nicht wieder raus aus dieser Nummer. Und dann hat's echt, das meine ich so, Gottes Erziehungshandeln, das war richtig hart. Was hat er gemacht in der Zeit? Er hat mich richtig heftig auf Sachen hingewiesen. So. Auch durch andere Menschen einmal, aber vor allen Dingen einfach nur durch Bibel lesen und weil der Heilige Geist mir Sachen bewusst gemacht hat. So, wohin hat das geführt? War ein langer Prozess. Ich habe mir dann mit dem Seelsorger bin ich das durch. Und der Seelsorger, der hat was gemacht. Der hat mich nämlich an die Hand genommen und mir die Gnade Gottes aufgezeigt. Hat mir aufgezeigt, dass Jesus auch für diesen ganzen Scheiß, den ich gemacht habe, dass er dafür gestorben ist. Und dass das, was er am Kreuz bezahlt hat, dass es genug ist. Und wo bin ich am Schluss gelandet? Nicht in der Beliebigkeit, sondern bei der Gnade Gottes. Seine Gnade ist mir so groß geworden, dass ich gesagt habe, das verändert mich wirklich. Aus Dankbarkeit richte ich jetzt mein Leben aus und mache nicht nochmal den Scheiß, den ich früher gemacht habe. Ich denke, Gott hat mich auch vorbereitet auf die Leonie dadurch. Das war ganz entscheidend in der Zeit. Vielleicht wollte er sie auch ein bisschen in Schutz nehmen, kann ich mir auch vorstellen. Gell? Aber so erzieht Gott. So kann er erziehen. Ich frage dich, wie hast du das erlebt? Wie stehst du da so zu? Bist du so eher Bruder Hackebeil oder Tochterverschleierung oder so? Wie ist es bei dir? Welches Bild hast du da? Wir singen jetzt ein Lied gemeinsam. Gib dir, wenn du möchtest, kannst du einfach mitsingen. Das ist ein Vortragslied. Kannst aber auch einfach nochmal nachdenken. Zeit nehmen zum Beten. Und danach kommt dann das Ende.